Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, Herr Alwin Münchmeier, 54 Jahre alt, ist Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, kurz des DIHT. Als einziger Sohn einer bekannten Hamburger Kaufmannsfamilie hat er schon in früheren Jahren umfangreiche internationale Erfahrungen gesammelt. Er war in England, in Belgien, in den Vereinigten Staaten, in Argentinien, in Brasilien, in Uruguay. Und er ist seit 1937 Mitinhaber der Firma Münchmeier & Co., eines Unternehmens, das Ein- und Ausfuhrgeschäfte und Bankgeschäfte betreibt. Daneben hat Herr Münchmeier zahlreiche Ehrenämter inne. So ist er zum Beispiel Vizepräses der Handelskammer in Hamburg. Er ist Vorsitzender bzw. Mitglied in zahlreichen Aufsichtsräten von Banken, Versicherungen und der Industrie. Er ist Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages und er ist Vorstandsmitglied des Bundesverbandes des privaten Bankgewerbes. Herr Präsident Münchmeier, es scheint mir zweckmäßig zu sein, zunächst einmal unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, was ist eigentlich der Deutsche Industrie- und Handelstag, welche Aufgaben hat er und wie ist er organisiert?
Der Deutsche Industrie- und Handelstag ist die Spitzenorganisation der 81 deutschen Industrie- und Handelskammern der Bundesrepublik, einschließlich West-Berlin. Er ist im Jahre 1861 gegründet, als eine Zusammenfassung auch der damaligen Kammern, und zwar auch der österreichischen Kammern, was nicht uninteressant ist, weil sich daraus dokumentiert, dass die Wirtschaft schon versucht hat, zu einer einheitlichen Organisation zu kommen, als wir in der politischen Einigung noch nicht so weit waren. Die einzelnen Industrie- und Handelskammern sind Körperschaften öffentlichen Rechtes. Sie haben im Jahre 1956 durch ein neues Gesetz ihre augenblickliche rechtliche Verankerung gefunden. Sie haben die Aufgabe, die Wirtschaft des regionalen Bezirkes zu betreuen und sozusagen überfachlich eine Meinungsbildung herbeizuführen. Sie sind, wie ich sagte, Körperschaften öffentlichen Rechtes, aber völlig unabhängig gegenüber dem Staat in ihrer Meinungsbildung und ihrer Meinungsäußerung, eine Situation, die sehr starke Verpflichtung in sich birgt. Der Deutsche Industrie- und Handelstag, wie gesagt, fasst nun die einzelnen Kammern zusammen und leistet die gleiche Arbeit wie die Kammern im Regionalbezirk, nun im gesamten Bundesgebiet.
Herr Präsident, Sie wurden am 30. November auf der Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Handelskammern aus den Ländern des gemeinsamen Marktes, der, glaube ich, in Den Haag stattfand, zum neuen Präsidenten dieses Gremiums gewählt. Sie gelten als guter Kenner aller Fragen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Nun spielt gerade in diesen Tagen ein Problem eine große Rolle, nämlich die Frage der Wirtschaftsplanung. Können Sie uns Ihre Meinung zu diesem heiß diskutierten Thema sagen?
Mir scheint es richtig zu sein, dass diese Frage im Augenblick im Mittelpunkt der Diskussion steht. Ich möchte allerdings nicht die Diskussion nur unter dem Motto Wirtschaftsplanung ja oder nein sehen, sondern wenn wir 6 oder hoffentlich bald 7 Länder zusammenwachsen wollen zu einem einheitlichen wirtschaftlichen und letzten Endes auch politischen Raum, dann müssen wir für unsere Wirtschaftspolitik ein gemeinsames Leitbild finden. Und es unterliegt keinem Zweifel, dass vorläufig in den einzelnen Ländern diese Frage noch sehr unterschiedlich in der Praxis gehandhabt wird. Während wir unsere sehr freie soziale Marktwirtschaft haben, spielen in den anderen 5 Ländern, zwar in sehr unterschiedlichem Maße, gewisse dirigistische Momente in die Wirtschaftsordnung hinein. Vor allem in Frankreich. Wir wissen, dass dort zurzeit der 4. französische Plan sich in der Durchführung befindet und man hat den Eindruck, als ob die Europäische Kommission in Brüssel in ihrem neuen Aktionsprogramm etwas Ähnliches anstrebt, obgleich in diesem Programm nicht von der Planification, sondern nur von einer Programmierung gesprochen wird. Ich persönlich bin der Ansicht, dass der französische Plan nicht übertragbar ist auf die EWG und insbesondere nicht auf die Bundesrepublik. Es wird zwar immer gesagt, dass der französische Plan auch nur eine indikative Wirkung haben soll und keine imperative, aber ich meine doch, dass der Staat in Frankreich sehr viel größeren Einfluss nimmt und nehmen muss auf die Einhaltung der gesetzten Planziele, als das bei uns, bei unserer Konzeption der Wirtschaftsauffassung richtig und möglich wäre. Wir wollen kein voreiliges Urteil abgeben. Wir müssen uns mit dieser Frage sehr eingehend auseinandersetzen. Wir sind alle davon überzeugt, dass es notwendig ist, ein gemeinsames Leitbild zu finden. Und wir sollten nur rechtzeitig uns auf diese Auseinandersetzung vorbereiten, damit wir mit guten Argumenten in Brüssel antreten können für die Verteidigung unserer wirtschaftlichen Konzeption. Eins scheint mir von entscheidender Bedeutung zu sein. Auch der römische Vertrag sieht den freien Wettbewerb als entscheidendes Ordnungsprinzip vor. Hieran müssen wir festhalten. Wir müssen auch festhalten an der freien Entschluss- und Entscheidungsfähigkeit des einzelnen Unternehmers. Das soll nicht bedeuten, dass wir nicht vielleicht in unserem wirtschaftspolitischen Geschehen noch für besseres Material sorgen könnten, dass es notwendig ist, gewisse Daten zu erarbeiten, um gewisse Orientierungspunkte zu setzen. Diese Orientierungspunkte sind wichtig zur Harmonisierung der gemeinsamen Wirtschaftspolitik. Sie sind aber auch wichtig für den einzelnen Unternehmer in seinen Entscheidungen für die Zukunftsgestaltung seines Betriebes. Eins nur muss klargestellt sein, dass die Regierung nichts anderes tun darf oder auch die Brüsseler Kommission nichts anderes tun darf, als gewisse Daten zu setzen und gewisse Orientierungspunkte zu geben. Die Entscheidung muss beim Unternehmer liegen und er alleine ist derjenige, der nachher das Risiko aus diesen Entscheidungen zu tragen hat. Er darf nicht den Wunsch haben, später zurückzufallen auf die Regierung, weil die Entwicklung sich nicht den Planzielen entsprechend gezeigt hat. Und wenn wir uns darüber klar sind, dass diese entscheidenden Punkte Berücksichtigung finden in dem neuen Leitbild der europäischen Wirtschaftsordnung, dann scheint es mir wenig sinnvoll zu sein, nun über Worte zu diskutieren, ob es sich um eine Programmierung, eine Planification oder nur um eine simple Vorausschau handelt.
Herr Präsident, gerade die von Ihnen eben erwähnte notwendige Erarbeitung von, sagen wir, vergleichbaren Daten, die zur Information der Unternehmer in allen Ländern der Gemeinschaft notwendig sind, erfordert ja nun auch in der Technokratie in Brüssel eine Repräsentanz der Bundesrepublik, die mit diesen zweifellos sehr schwierigen Problemen fertig wird. Man hört nun manchmal, dass wir dort nicht ganz genügend vertreten sind.
Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich glaube, dass wir sogar exzellent vertreten sind. Wir haben ganz hervorragende Herren, die die Bundesrepublik in diesen Diskussionen repräsentieren. Aber die Zahl ist zu klein. Wir müssen feststellen, dass in anderen Ländern ein sehr viel besserer Nachwuchs herangebildet wird. Man bereitet die Menschen vor auf diese übernationalen Aufgaben. Wir müssen eben heute mit einer ganz anderen Erziehung und einem anderen Ausbildungsgang in den übrigen europäischen Ländern konkurrieren. Und ich meine, dass hier noch eine große Aufgabe vor uns liegt. Es wird häufig gesagt, entscheidend sind die Sprachkenntnisse. Nun, das ist richtig. Und ich will das auf keinen Fall unterbewerten. Aber es gehört noch mehr dazu. Es gehört dazu, dass die jungen Menschen wirklich lernen, sich auf dem internationalen Parkett zu bewegen. Und ich bin der Ansicht, dass wir in der Bundesrepublik noch einiges tun müssen, um diesen Nachwuchs, den wir gerade in solchen internationalen Verhandlungen wie in Brüssel benötigen, heranzubilden.
Herr Präsident, außer der Diskussion über Wirtschaftsplan oder Programmierung ist natürlich das Problem des Beitritts Großbritanniens zur EWG Mittelpunkt vieler Gespräche. Vielleicht eine grundsätzliche Frage zunächst. Glauben Sie, dass der Beitritt Englands zur EWG notwendig ist?
Ich bin davon überzeugt und ich meine dieses auch häufig schon in der Öffentlichkeit vertreten zu haben, dass wir uns seine wirtschaftliche und damit letzten Endes auch politische Desintegration im größeren Europa nicht erlauben können. Wir können nicht uns gestatten, dass ein handelspolitischer Graben in Europa entsteht. Und ich meine daher, dass es gar keinen Zweifel daran geben kann, dass der Beitritt Englands zur EWG von außerordentlicher Bedeutung ist. Wir sollen darüber aber nicht vergessen, dass es auch noch andere Länder in Europa gibt, mit denen wir zu einer wirtschaftlichen und vielleicht auch politischen Zusammenarbeit kommen müssen. Ich bin mir darüber klar, dass die englischen Verhandlungen den Vorrang haben und dass daher die Verhandlungen mit den anderen Ländern, die entweder ihre Bereitwilligkeit zum Beitritt oder zur Assoziation gezeigt haben, ein wenig zurücktreten müssen. Das ist für diese Länder nicht erfreulich. Sie sitzen sozusagen im Warteraum der europäischen Integration. Und wir müssen versuchen, ihnen diese Übergangszeit so leicht wie möglich zu gestalten. Ein drittes Problem, was sich aus der weiteren europäischen Integration ergibt, ist der Wirtschaftsverkehr mit den sogenannten dritten Ländern, insbesondere den Überseeländern. Und hier ergeben sich doch in der Praxis sehr schwierige Probleme. Zwar wird immer wieder betont, auch von der Brüsseler Kommission, dass die zukünftige Handelspolitik der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft so liberal wie irgend möglich sein soll. In der Praxis, nicht zuletzt auf dem Agrarsektor, zeigen sich aber andere Tendenzen. Die sind gefährlich. Es wäre schade, wenn wir zum Beispiel die Länder Südamerikas, da wir ihnen nicht mehr ihre Produkte in dem Umfang abnehmen, wie in der Vergangenheit, zwingen würden, einen verstärkten Kontakt mit dem Osten aufzunehmen. Das würde nicht nur, da der Verkehr mit dem Osten sich immer auf einer bilateralen Basis abspielt, schädlich sein für unseren Export, das ist gar nicht einmal entscheidend, sondern es würde insbesondere schädlich sein für den politischen Zusammenhalt des freien Westens. Daher meine ich, dass nicht nur dem Beitritt Englands und nicht nur der Einigung mit den übrigen europäischen Ländern, sondern gerade auch der Verbindung mit den weiteren Ländern der freien westlichen Welt außerordentliche Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
Sind diese Schwierigkeiten, die Sie eben erwähnten, Herr Präsident, vor allem auf dem Agrarsektor, eine Folge der viel zitierten Grünen Front?
Sicherlich haben wir auf unsere Landwirtschaft Rücksicht zu nehmen. Und das wollen wir auch. Und ich habe bei Gesprächen, die ich in Südamerika geführt habe, gelegentlich das als Argument gebraucht, indem ich sagte, wir können nicht mehr Agrargüter zu uns hereinnehmen, weil wir Rücksicht auf die eigene Produktion, auf die eigene Landwirtschaft nehmen müssen und habe in dem Zusammenhang dann auch das Wort Grüne Front benutzt. Daraufhin bekam ich die kurze, lakonische Antwort: Vergessen Sie nicht, dass wir eine rote Front haben.
Das Agrarproblem, Herr Präsident Münchmeier, ist natürlich nicht das einzige. Nun hat jetzt der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Herr Dr. Paulsen, auf der Jahresversammlung seiner Organisation erneut vor den Gefahren gewarnt, in die die deutsche Wirtschaft durch die ständigen Kostensteigerungen kommt. Wie beurteilen Sie unter diesem Gesichtspunkt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft im Vergleich zu der Leistungsfähigkeit der anderen EWG-Staaten?
Wir müssen leider erleben, dass fast in ganz Europa eine gewisse Kostensteigerung erfolgt. Wir erleben auf der anderen Seite, dass Länder wie USA erhebliche Exportanstrengungen machen und dass wir daher nicht nur von der Konkurrenzseite, sondern auch von der Kostenseite her in unserer Wettbewerbsfähigkeit sehr stark bedrängt werden. Daher hat Herr Paulsen völlig recht, dass er immer wieder auf die Gefahren hinweist, die sich aus der Kostensteigerung ergeben. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir uns Lohnerhöhungen, die über das hinausgehen, was das wirtschaftliche Wachstum erlaubt, auf die Dauer nicht gestatten können. Wir haben schon einen gewissen Wettbewerbsvorsprung zweifellos verloren. Allerdings meine ich, dass eine gute Disziplin auf dem Gebiete der Löhne und Gehälter, also ein gutes Zusammenspiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, durch Verantwortungsbewusstsein eine Zeit lang sich positiv auswirken kann. Auf die Dauer wären aber beide Kontrahenten am Arbeitsmarkt überfordert, wenn es nicht gelingt, an den eigentlichen Krankheitsherd vorzustoßen, nämlich dahin abzustellen, dass die Nachfrage über das Angebot hinausgeht. Und hier liegt eine entscheidende Aufgabe für unsere Wirtschaftspolitik. Die Regierung muss sich darüber klar sein, dass sie es weitgehend in der Hand hat, dafür zu sorgen, dass die Nachfrage nicht höher ist als das Angebot. Es wird immer wieder von dem antizyklischen Verhalten der öffentlichen Hand gesprochen. Wir hätten damit vor 2 Jahren beginnen sollen. Dann wären wir nicht in diese Kostensteigerung hereingekommen und hätten nicht die Schwierigkeiten, die wir heute leider jeden Tag immer wieder sehen. Aber auch jetzt ist es noch nicht zu spät. Wenn jetzt die öffentliche Hand sich gerade auf den Gebieten, wo immer noch gewisse Anspannungen sich zeigen, zum Beispiel auf dem Baumarkt, zurückhalten würde, dann wäre das zweifellos ein guter Beitrag zur Entspannung des Arbeitsmarktes und damit auch zur Vereinfachung des Problems der Lohn- und Gehaltsgestaltung für die Zukunft.
Herr Präsident, wenn wir über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sprechen, dann denkt man zumeist an die großen Unternehmen. Sie drängen sich auf, ihre Erzeugnisse sind bekannt, ihre Leistungsfähigkeit ist bekannt. Wie ist das aber mit den kleinen und den mittleren Unternehmen? Sie haben doch sicherlich mindestens ebenso große Sorgen.
Das ist zweifellos der Fall. Ich will gar nicht einmal sagen, dass nun von vornherein die Wettbewerbsfähigkeit der großen Unternehmen besser ist als die der kleinen und mittleren Unternehmen. Aber die kleinen und mittleren Unternehmen stehen vor ganz anderen Problemen. Sie stehen vor der Frage, wie sie sich einstellen können und müssen auf die neuen, größeren Wirtschaftsräume. Es ist nicht einfach für die deutschen Unternehmen dieser Kategorie, das heißt der kleineren und mittleren, hier in der Zukunft zu bestehen, allein schon aus der Tatsache heraus, dass die Kapitaldecke dieser Unternehmen unverhältnismäßig viel kleiner ist als die der gleichartigen Unternehmen in den übrigen europäischen Ländern. Aber ich glaube doch, dass sie die Möglichkeit haben, durch Abschluss von Partnerschaften mit Firmen in anderen Ländern, aber auch durch Zusammenarbeit im eigenen nationalen Bereich, ihre Position durchaus zu wahren. Wir müssen gerade zwischen den mittleren und kleineren Unternehmen zu gewissen Typisierungs- und Rationalisierungsabkommen gelangen. Ich bin mir darüber klar, dass unser augenblickliches Kartellgesetz diesen Bestrebungen rein formaljuristisch noch im Wege steht. Und es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass von dieser Seite her, das heißt von der Seite der Kartellgesetzgebung, derartigen Bestrebungen keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Wenn da eine gewisse Freiheit gegeben wird, dann sollte es auch den mittleren und kleineren Unternehmen möglich sein, in Zukunft ihre Position zu wahren. Sie werden absolut größer werden müssen, aber sie werden relativ eben mittlere und kleinere Unternehmen bleiben. Wir haben das gleiche in den Vereinigten Staaten erlebt, wo trotz der Konzentration in den großen Unternehmen die Zahl der mittleren und kleineren Unternehmen sogar noch gewachsen ist.
Herr Präsident, wir haben jetzt über Wettbewerbsfähigkeit und über die Kostenfrage gesprochen. Nun kann man diese ganze aktuelle wirtschaftliche Problematik noch von einer anderen Seite sehen. Sie selbst haben kürzlich in einer Stellungnahme in der Süddeutschen Zeitung erklärt, ich darf Sie zitieren, es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass der Erhaltung des Geldwertes die überragende Stellung in der Rangordnung der wirtschaftlichen Zielsetzung zukommt. Alle anderen Ziele sind dieser zentralen Aufgabe unterzuordnen. Können Sie uns dieses Zitat interpretieren?
Ich messe dieser Frage wirklich die zentrale Bedeutung zu. Wir müssen uns darüber klar sein, dass die stabile Haltung des Geldes die Voraussetzung ist für alle weiteren Entscheidungen jedes Einzelnen, für die Entscheidungen jedes Unternehmens und für die Existenz unserer Wirtschaftsordnung. Lenin hat einmal gesagt, wenn du einen Menschen zerstören willst, zerstöre sein Eigentum. Wenn du einen Staat zerstören willst, zerstöre seine Währung. Allein daraus ergibt sich schon, welche Bedeutung diese Frage hat. Es würde kein Mensch bereit sein, private Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Es würde kein Mensch bereit sein, Ersparnisse zu machen, wenn er nicht mit der Stabilität des Geldes rechnen könne. Und die Ersparnisse brauchen wir. Wie können wir sonst die großen Aufgaben, die vor uns liegen, insbesondere der Modernisierung und Rationalisierung unserer Wirtschaft durch entsprechende Investitionen erfüllen, wenn nicht der Kapitalmarkt durch das Sparen der großen Masse in der Lage ist, die Voraussetzungen für diese Aufgabe zu erfüllen. Vor allem ist dies Aufgabe der Regierung und insbesondere der Haushaltspolitik. Wir haben erlebt, wie der Herr Bundesfinanzminister sich bemüht hat, den Haushaltsvoranschlag für 1963 auf einem erträglichen Niveau zu halten. Er hat immerhin die Ressortwünsche um 5,8 Millionen Mark beschnitten. Wir wollen nicht davon sprechen, dass dies schon ein Haushalt der Deflation oder ein antizyklischer Haushalt ist. Das kann man wirklich nicht sagen, denn die Zuwachsrate, die in dem Haushaltsvoranschlag 63 angenommen worden ist, liegt immer noch höher als die wahrscheinliche Zuwachsrate des Sozialprodukts. Aber immerhin hat man jetzt auch in der Regierung erkannt, dass hier eine entscheidende Aufgabe in der öffentlichen Hand liegt und es ist nur zu hoffen, dass die Parlamentarier der Regierung folgen werden und es ist insbesondere zu hoffen, dass auch die Länder und Gemeinden die gleiche vernünftige Politik einschlagen.
Deutschlandradio Retro.